Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Kleines Rätsel zum Anfang. Was haben Gelbbauchunke und europäische Sumpfschildkröte gemeinsam? Und warum stehe ich jetzt auch noch, ihr hört es wahrscheinlich schon, bei den Flamingos? Herrlich viele Fragen, auf die wir in den nächsten gut 20 Minuten die Antworten im ganzen Tierpark Hellerbrunn suchen und finden werden. Ich bin Tina Gentner und bei mir ist Erik Diener, Artenschutzkoordinator in Hellerbrunn. Erik, kannst du sagen in einem Wort, was haben Gelbbauchunke, europäische Sumpfschildkröte und die Flamingos gemeinsam?
Den Lebensraum Wasser.
Genau, darum dreht sich's heute bei uns. Feuchtgebiete ist das Thema. Wir haben uns das passende Wetter dazu ausgesucht. Wir haben heute feucht von oben und feucht gerade vor der Nase. Wir stehen bei den Flamingos. Erik, was gehört denn alles zu der Bezeichnung Feuchtgebiete? Kannst du uns mal so ein paar Landschaften sozusagen aufzählen?
Auf der Erde gibt es ja sehr viel Wasser. Allerdings ist das allermeiste davon Salzwasser, was wir als Mensch nicht trinken können. Und so geht es auch vielen Landtieren, den Süßwasserfischen, vielen Vogelarten, den Amphibien ganz besonders. Die können Salzwasser überhaupt nicht überleben. Die sind angewiesen auf das Süßwasser, was ja vom Himmel als Regen runterfällt, was als Quellen in den Bergen raussprudelt und sich in die Bäche und Flüsse ergießt. Da gibt es eine Unzahl an Übergängen, die dann Sümpfe bilden, die Feuchtwiesen bilden.
Jetzt weiß ich, du bist ja schon auch viel in der Welt unterwegs. Erinnerst du dich denn an ein Feuchtgebiet sozusagen, was du besucht hast, wo du uns ein bisschen beschreiben kannst, was ist das Spezielle auch an dieser Landschaft und wie wirkt sich das auf die Tiere aus?
Also um besonders artenreiche, spannende Feuchtgebiete zu besuchen, muss man von München aus überhaupt gar nicht weit reisen. Also eins meiner Lieblingsgebiete, das ich auch in meiner Freizeit ganz oft besuche, das ist beispielsweise der Starnberger See und die ganzen Moorlandschaften außenrum. Und ich finde, das ist total prägend, wenn man sich das anschaut über den Jahresverlauf, wo man auch erleben kann, wie stark ist die Bedrohung dieser Gebiete. Im Winter sieht man dort Tausende von Wasservögeln, die dort überwintern, die aus ganz Nordeuropa, aus Russland zu uns kommen. Und im Sommer sieht man allerdings kaum noch irgendwie ein seltenes Tier. Da sieht man dann hauptsächlich Stand-up-Paddler und Segelboote und sowas. Und es zeigt halt einfach diese Übernutzung durch uns Menschen von diesen Feuchtgebieten, weil wir gehen da ja auch total gerne hin. Wir sind ja auch auf Erholung und Natur angewiesen. Wir brauchen natürlich genauso Süßwasser, um das zu trinken, aber auch um unsere Felder damit zu bewässern. Und diese Übernutzung, die sorgt halt leider dafür, dass die Feuchtgebiete zu den bedrohtesten Lebensräumen überhaupt gehören.
Wir reden ja heute drüber, nicht nur, weil es so faszinierend ist, sondern weil es auch im Moment eine Aktion gibt, bei der Hellerbrunn mit dabei ist. Da geht es um die Feuchtgebiete. Heißt Wetlands for Life.
Genau, der Europäische Zooverband, die EASA, startet alle 2 Jahre eine große Kampagne, wo alle europäischen Zoos, das sind über 400 Teilnehmer, versuchen, die Besucher dahin zu sensibilisieren und Aktionen zu bündeln, um für einen besonderen Lebensraum, eine besondere Tierart einzustehen. Und das sind dieses Mal die Feuchtgebiete. Und als Flaggschiff-Tierart zu den Feuchtgebieten haben wir uns den Flamingo ausgesucht.
Bei dem wir jetzt auch gerade stehen, vielleicht kannst du konkret beim Flamingo sagen, was bedroht ihn oder die Feuchtgebiete, in denen er zu Hause ist, denn sind es auch die Stand-Up-Paddler?
Nee, in dem Fall nicht. Aber Flamingos haben ja so ganz spezielle Lebensräume. Die leben in Inlandlagunen, wo sich Salz aus Urzeiten im Inland gesammelt hat und meistens trocken liegt. Und einmal im Jahr kommt es dann zu Regenfällen und diese Salzseen füllen sich dann. Und dort fressen die dann bestimmte Algen und Krebse und sind halt für ihre Brut gut geschützt, weil in diesen Inlandsalzseen erlebt halt kein Fressfeind. Aber gleichzeitig sammelt sich in diesem Salz oft auch Lithium oder irgendwelche seltenen Erden. Das heißt, diese Flamingo-Lebensräume sind in den letzten Jahren enorm unter Druck geraten durch den Abbau dieser Rohstoffe.
Ich hätte jetzt gedacht, Mensch, vielleicht füllen sich diese Seen nicht mehr so sehr, weil Wasser fehlt oder sowas. Nee, Bedrohung 1, auch wieder der Mensch.
Genau, der Ressourcenhunger von uns, der bedroht in diesem Fall die Lebensräume der Flamingos eigentlich auf der ganzen Welt.
Du hast schon gesagt, es geht natürlich vor allen Dingen auch darum, darauf aufmerksam zu machen. Machen wir jetzt mit dieser Podcast-Folge auch. Wie seid ihr da sonst involviert in das Projekt?
Also als Hellerbrunn haben wir viele eigene Artenschutzprojekte, die wir seit vielen Jahren schon unterstützen, aber auch neue, die wir erst in den letzten ein, zwei Jahren angestoßen haben, mit dem Fokus Feuchtgebiete. Und wir versuchen so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch darzustellen, welche besonders bedrohten Lebensräume es gibt und was die europäischen Zoos dafür tun, damit auch jeder Zoobesucher die Verbindung zu seinem eigenen Zoo somit herstellen kann.
Ja, dann gehen wir vielleicht jetzt sogar eine Station weiter und liefern, glaube ich, auch den Beweis, dass eben Artenschutz auch vor der Haustür stattfindet. Denn wir haben jetzt ein Beispiel, da geht es um Feuchtgebiete, die wirklich ganz nah an uns sind, oder Erik?
Genau, 10 Meter gerade von uns entfernt, der Auer Mühlbach.
Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Wetlands for Life heißt eine aktuelle Aktion, bei der Hellerbrunn auch mit dabei ist. Da geht es um den Schutz von Feuchtgebieten. Wir sind jetzt einmal quer durch den Tierpark gelaufen und sind hinten im Mühlendorf im Fischbruthaus. Erik, was hat das Fischbruthaus mit dem Schutz von Feuchtgebieten zu tun?
Hier im Fischbruthaus zeigen wir zum einen, wie unsere Lebensräume hier im Isar-Einzugsgebiet, am Auer Mühlbach, der hier durch Giesing und durch den Tierpark durchfließt, wie es unter Wasser ausschaut. Hier hat man wirklich eine Scheibe in diesen Unterwasserlebensraum, in dem man ja sonst nicht wirklich eintauchen und das Ganze wahrnehmen kann.
Und das sind sozusagen die Feuchtgebiete bei uns vor der Haustür, wo es eben auch darum geht, die zu schützen, weil es dort auch Bedrohungen gibt. Ich nehme an, da geht es jetzt nicht darum, dass die durch irgendwie den Abbau seltener Erden oder sowas gefährdet sind, sondern geht es um die Sauberkeit des Wassers?
Unter anderem, also die Isar, die durch München fließt, ist ja eigentlich schon renaturiert worden. Da ist München ja wirklich Vorreiter für solche Projekte. Und deshalb haben sich dort auch viele seltene Fischarten, aber auch seltene Wasserinsekten und Vogelarten wieder ansiedeln können. Durch die Kiesbänke, die durch die Renaturierung entstanden sind, können dort Eschen und Huchen und Bachforellen ableichen. Allerdings hat diese wunderschöne Landschaft mitten in der Stadt natürlich auch sehr, sehr viele von uns Münchnern angezogen, um dann dort im Sommer zu baden, im Sommer zu grillen und seine Freizeit zu verbringen. Und das macht wieder so viel Druck auf diese Landschaften, auf diese Tierarten, dass einige jetzt seit ein paar Jahren leider wieder stark am Verschwinden sind.
Also wir sind sozusagen wieder beim Thema Stand-up-Paddler, wenn wir es auf den jetzt runterbrechen würden. Wir drängen halt auch wieder in diese Feuchtgebiete und das macht es schwierig.
Ja, genau. Ich meine, der Stand-up-Paddler hat an der Isar nicht so die guten Chancen, aber ich sage jetzt mal eher so der Griller, der hier seinen Grill aufstellt, alles einräuchert und danach die Kohlen samt dem Müll am liebsten noch auf die Kiesbank drauf schüttet. Das Zeug landet natürlich alles im Wasser, entweder weil es durch den Regen eingeschwemmt wird oder weil es halt beim Hochwasser dann reingezogen wird. Das verschmutzt dann die Kiesbänke. Da setzen sich diese Hohlräume zwischen den Steinen zu durch Sedimente und das sind eigentlich genau die Orte, an denen sich die Eier unserer seltenen Fischarten entwickeln würden. Und wenn diese Ableichplätze zerstört wurden durch menschliche Aktivitäten, dann können sich diese Fischarten bei uns nicht mehr vermehren.
Jetzt stehen wir gerade in der rechten Seite vom Fischbruthaus vor einem Aquarium und du hast schon gesagt, hier ist sozusagen wie ein kleines Schaufenster eigentlich, ja, in die Isar oder im Auer Mühlbach sieht es da auch so ähnlich unten drin aus?
Genau, also die Fische, die hier rumschwimmen, die kommen sogar original aus dem Auer Mühlbach, weil der wird ja alle paar Jahre abgelassen, letzten Herbst zum letzten Mal, als die Surferwelle Eisbach ja auch verschwunden war, das war ja auch der Anlass dazu. Und da haben wir dann aus den letzten Pfützen diese Mühlkoppen hier rausgefischt. Mühlkoppen sind nicht so ganz hübsch, wenn man die von vorne anschaut, die schauen so ein bisschen gruselig aus, wie so ein Unterwassermonster in klein mit diesen stacheligen Flossen, den riesigen Glubschaugen und diesem großen Maul. Die leben am Boden von ganz schnell fließenden Gewässern zwischen den großen Steinen und jagen dort Fischlarven oder Wasserinsekten. Aber die sind besonders interessant, weil es ist ein Indikatororganismus. Das bedeutet, es ist eine Fischart, die zeigt uns die Wasserqualität an. Wenn diese Fische da sind, dann wissen wir, dass die reine physikalische Wasserqualität gut ist, dass es nicht verschmutzt ist durch irgendwelche Chemikalien, dass es nicht überdüngt ist. Und es zeigt uns eben an, dass das Wasser in der Isar und im Auermühlbach noch top wäre.
Und die Gelbbauchunke, die will ich jetzt natürlich auch noch entdecken, wenn ich schon von ihr erzählt habe. Erik reckt auch den Kopf.
Ja, die sitzen eher an Land und kommen nur zum Ableichen hier ans Wasser. Da hinten habe ich vorhin eine sich bewegen sehen.
Also wir haben ja hier so eine kleine Landschaft nachgebaut. Hinten ist es ja so ein bisschen moosig mit Ästen, kleinen Pflanzen, Gräsern.
Wenn du hier mal auf dieses Moospolster schaust,
ja.
So ja, um die 4 Zentimeter groß.
Bisschen wie so ein Tischtennisball.
Genau, und die Haut ist von oben eher so schlammgrau mit so ganz vielen stacheligen Warzen. Das sind die Giftdrüsen, damit können die sich gegen Fressfeinde verteidigen. Und diese gelbe Unterseite, die zeigen die den Fressfeinden. Also wenn wir die jetzt packen würden von oben, dann würde sich die aufkrümmen, den Rücken durchkrümmen, dass dieses leuchtende Gelb von unten zu sehen ist. Und es zeigt dem Fressfeind an, Vorsicht, giftig, weil die sind auch wirklich ordentlich giftig.
Hast du uns, wir haben schon so viel über Bedrohungen gesprochen, hast du uns vielleicht noch positive Beispiele aus dem Bereich Feuchtgebiete, wo man sagt, Mensch, da sind wir auch gerade mit den Zoos dran und können dafür sorgen, dass bedrohte Tierarten es wieder ein bisschen leichter haben?
Absolut. Also wichtig ist bei uns in Mitteleuropa, Tierarten wieder herzubringen, die vielleicht auch schon seit langer Zeit verschwunden ist. Und ein Beispiel dafür ist die europäische Sumpfschildkröte.
Ha, ich habe sie am Anfang auch genannt.
Genau, und die hat halt den tollen Aspekt, dass es eine Tierart ist, die wir auswildern, die keine Konfliktart ist. Oft ist es ja so, wenn wir irgendein Tier zurückbringen wollen, wie den Luchs oder den Wiesen, dass man ganz viele Interessensgruppen hat, die damit erstmal ein Problem haben. Der Luchs frisst vielleicht Schafe, damit haben natürlich die Nutztierhalter verständlicherweise ein Problem damit. Deswegen ist es eine sehr große Arbeit, sowas wieder einzuführen. Der Wiesent schält die Rinde von Bäumen, damit hat verständlicherweise der Förster ein Problem, der nicht will, dass sein Wald kaputt gefressen wird. Deswegen ist es auch sehr schwierig. Die Sumpfschildkröte, die tut uns Menschen einfach nichts Böses. Deswegen sind eigentlich alle froh, wenn so eine Art wieder zurückkommt. Außer in unserem Spezialfall Bayern, die bayerische Gesetzgebung. Die tut sich aktuell noch ein bisschen schwer damit.
Was hat die gegen die Sumpfschildkröte?
Also die Sumpfschildkröte ist in ganz Europa eigentlich heimisch gewesen. Und die ist ja im späten Mittelalter großflächig ausgerottet worden, weil die ganzen Eier und die Schildkröten selbst als Fastenspeise sehr begehrt waren. In neuerer Zeit kam dann natürlich noch hinzu, dass Sandbänke, Kiesbänke abgebaggert wurden oder durch Flussbegradigung verschwunden sind. Deswegen sind die bei uns in Deutschland ausgestorben. Und alle Bundesländer wissen das auch, dass es so ist und haben das in ihrer Gesetzgebung als heimische Tierart drin, deren Wiederansiedlung sie auch erlauben und fördern müssen. Mit einer Ausnahme, das ist Bayern. Und da sind wir gerade dran, zusammen mit dem LBV Studien zu machen, Anträge einzureichen, damit diese Gesetzgebung geändert wird und damit wir unsere Schildkröten, die wir hier nachzüchten, zukünftig auch wieder ansiedeln können.
Das heißt, man kann aber auch gar nicht einfach eine Tierart wieder ansiedeln. Man braucht dafür eine Genehmigung.
Absolut. Egal, welche Tierart es ist, man braucht natürlich eine naturschutzrechtliche Genehmigung. Und es ist ja auch gut, weil sonst könnte natürlich jeder sich berufen fühlen, irgendwo irgendwas auszusetzen.
Ist doch noch die Giraffe nach Bayern zu bringen.
Ja, das ist irgendwas, was gar nicht hingehört. Haben wir ja mit dem Waschbär leider auch schon erlebt, der hier in Deutschland eingeführt wurde. Und zum anderen ist es ja auch einfach wichtig, dass eine Tierart, die wieder ausgewildert wird, dass die auch eine Chance hat. Und dazu gehört eine lange Vorbereitung in Bezug auf den Lebensraum. Wir müssen wissen, dass der Lebensraum geeignet ist. Wir müssen den Lebensraum vielleicht wieder herstellen. Und wir müssen die Tiere ja auch dementsprechend vorbereiten, dass die die Überlebensmöglichkeiten haben.
Vielleicht gibst du uns zum Schluss noch mal eine kurze Beschreibung. Wie sieht sie denn aus, die Sumpfschildkröte?
Der Panzer ist erstmal schwarz auf den ersten Blick, aber wenn sie dann so in der Sonne sitzt, dann sieht man, der glitzert richtig in ganz vielen verschiedenen Regenbogenfarben, weil das Licht sich so schön darauf bricht. Dann hat die am Körper ganz viele so gelbe, grünliche Sprenkel, wenn die ihren Hals und ihre Beine ausstreckt, um sich da in der Sonne aufzuwärmen. Also ein super schönes Tier, die haben auch ganz sympathische, leuchtende Augen. Bei uns hier im Tierpark kann man die im Mühlendorf an dem Teich wunderschön beobachten. Jetzt sind die am Wochenende, als die Sonne so geschienen hat, auch schon rausgekommen aus dem Winterschlaf.
Mir Santier, heute geht's bei uns um das spannende Thema Feuchtgebiete und ihr merkt schon, also eine riesige Bandbreite von den Flamingos, wo wir angefangen haben. Jetzt sind wir im Fischbruthaus und haben uns ja sozusagen die Lebensräume hier vor der Haustür angesehen und wer da zu Hause ist. Und wir machen jetzt noch eine dritte Station und da geht's jetzt nochmal weit, weit weg, oder? Jetzt gehen wir Richtung Asien?
Jetzt gehen wir in die Tropen.
Ihr hört schon, also dreimal abgeschlossen, Mir Santier. Wir sind hinter den Kulissen unterwegs und ich entnehme der Art, wie Erik sich bewegt, dass ich ein bisschen leiser sein soll. Wir sind jetzt bei den Fischkatzen im hinteren Bereich. Wir schleichen uns hier rein.
Wir stellen mal das Radio ab, weil wir haben hier das Radio laufen, damit in diesem Bereich hinter den Kulissen, wo die Pfleger nur zweimal am Tag hinkommen, damit sie nicht zu leise ist und das Tier sich dann erschrickt, haben wir das Radio hier laufen.
Ja, hier ist wirklich ein Radiogerät. Wie lustig, was hier, also jetzt nicht in voller Lautstärke, aber so ein bisschen für Hintergrund sorgt. Sehen tue ich noch nichts. Ich sehe sehr viel Grün und gefühlt noch Christbäume hier in der Anlage. Bei Katze denkt man natürlich jetzt nicht spontan an Feuchtgebiet, bei Fischkatze schon.
Genau, einige Katzenarten, die sind ans Wasser angepasst, zum Beispiel der Sumpfluchs oder eben die Fischkatze oder auch sogar der Tiger, während unsere Hauskatze, die ja unser Bild von der Katze so prägt, aus der nordafrikanischen Wüste kommt und dementsprechend eher wasserscheu ist.
Und die Fischkatze ist ja wirklich auch am, und man kann fast sagen, im Wasser eigentlich auch zu Hause.
Genau, die hat sogar anatomische Anpassungen, wie zum Beispiel Schwimmhäute zwischen den Zehen, mit denen die durchs Wasser sich gut fortbewegen kann. Und die ernährt sich, wie der Name schon sagt, hauptsächlich von Fischen. Und diese Fische, die fängt sie so wie unsere Hauskatze die Mäuse durch die Lauerjagd. Das heißt, die Fischkatze steht den halben Tag irgendwo im Wasser oder sitzt auf einem Stein, der aus dem Wasser ragt und wartet, bis ein Fisch vorüberschwimmt und explodiert dann in eine Jagdbewegung, springt in das Wasser rein und packt sich diesen Fisch. Die sind sehr effektiv, können auch wirklich große Barsche, Welse fangen, aber auch Ratten oder irgendwelche Kleinsäuger, die im Wasser leben, Wasservögel, und haben so ein ganz breites Nahrungsspektrum.
Und deshalb dürfen Sie sozusagen heute auch in unserer Podcast-Folge vorkommen, wo wir über die Feuchtgebiete, deren Bedrohung und deren Schutz sprechen. Sie sind in Asien, Südostasien zu Hause, die Fischkatze. Was ist da so ein typischer Lebensraum, wo man sie findet?
Also die haben den Lebensraumanspruch, dass es ausgedehnte, sehr flache Feuchtgebiete sind, die auch relativ ungestört durch den Menschen sind, weil es eine sehr scheue Tierart ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass durch den Reisanbau genau dieser Lebensraumtyp wieder einer sehr starken menschlichen Nutzung unterliegt und es da dann ja nicht direkt zu Konflikten kommt, weil die Fischkatze den Mensch ja nicht schädigt, sondern ihm eher hilft, indem sie diese Rattenplagen in den Reisfeldern auch kurz hält. Aber ja, durch diese intensive Störung, auch durch den Eintrag von Chemie, Pestiziden in die Reisfelder, ist die sehr stark gefährdet mittlerweile leider.
Ihr habt im Moment eine Fischkatze hier, die hoffentlich, wenn es gut läuft, es soll ja bald die Eröffnung anstehen, bald umziehen wird.
Genau, die Fischkatze hier wartet auf die Eröffnung der Dschungelwelt.
Wir alle.
Und dort können wir dann die Fischkatze bei diesen super interessanten Verhaltensweisen wie der Lauerjagd und auch der Jagd auf Fische beobachten an einer Einblickscheibe, wo wir das Jagdverhalten noch unter Wasser sehen können. Mit etwas Glück natürlich.
Wow, das heißt, es wird also sozusagen ein Feuchtgebiet, also eine Art von flachem Gewässer geben, wo man dann, wenn man Glück hat, die Fischkatze bei der Jagd beobachten kann.
Genau, unsere Dschungelwelt. Die ist jetzt passend zum Geozoo Hellerbrunn fokussiert auf Südostasien, vor allem auf das Land Indonesien, wo wir auch ein großes, wichtiges Artenschutzprojekt haben. Und die Fischkatze ist dann sozusagen der Botschafter für diese Feuchtgebiete, die auch in Indonesien vorkommen und da natürlich besonders gefährdet sind. Und durch diese Unterwasserscheibe können wir den Besuchern so eine schöne Landschaft nachbauen. Oben ist im Prinzip der Regenwald und die ganze Pflanzenwelt erstreckt sich dann bis unter Wasser, wo dann die Fische umherziehen und oben sehen wir dann die Fischkatze auf ihrem Baumstamm, wie sie diese Fische belauert und ab und zu auch einen erwischt.
Ah, ja, jetzt zeigt sich gerade die Fischkatze. Ui, ist die schnell unterwegs. Ein grau-schwarz-bräunlich gemustertes Fell. Oh, jetzt zeigt sie sich richtig hier auf der Seite.
Und du siehst schon, wie gut die sich tarnen und verstecken kann. Also wir haben ja hier drei Gehege, zwei Außengehege und ein Innengehege. Und ich musste jetzt schon ganz schön schauen, wo die sich befinden. Weil der reicht so ein kleiner Ast von einer Tanne oder hier so ein kleiner Baumstamm, um sich zu tarnen und darunter zu verschwinden.
Wenn sie jetzt im Wasser so behende und flink ist, ist sie denn trotzdem auch eine gute Kletterin?
Ja, die kann super klettern. Die ist auf Bäumen genauso zu Hause wie am Boden, wie im Wasser. Also die kann ihren Lebensraum voll ausnutzen.
Das heißt, das wird dann aber schon auch spannend in der Dschungelwelt, weil man sie eigentlich in allen möglichen Höhen sozusagen erleben kann, oder?
Genau, das ist dann so eine kleine Herausforderung für unsere Besucher. Wir können sie drinnen suchen, wir können sie draußen suchen, wir können sie im Wasser und auf den Bäumen suchen.
So, und zack, jetzt ist sie, glaube ich, gerade nach innen gerannt, oder?
Ja, ich glaube, der taugt der Regen vielleicht auch nicht so sehr.
Aber es gehört auch zum Feuchtgebiet.
Ja, es ist halt immer noch eine Katze.
Lieber nur Wasser von unten, nicht auch noch von oben.
Ja, genau.
Jetzt bist du, ich habe es ja am Anfang gesagt, der Kurator für Artenschutzprojekte in Hellabrunn und hast wahrscheinlich mit den unterschiedlichsten Projekten zu tun. Welches Projekt zaubert dir denn im Moment vielleicht öfter mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn du sagst, Mensch, da geht richtig was vorwärts, das freut mich total.
Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Ecuador, wo wir gemeinsam mit einer Stiftung aus Ecuador und einem anderen deutschen Zoo, dem Karlsruher Zoo, ein Projekt vor kurzem erst auf die Beine gestellt haben. Da geht es um was ganz Unscheinbares, aber was mir tatsächlich irgendwie so ein gutes Gefühl gibt und mich richtig erfreut, und zwar um Harlekinkröten. Wir haben ja auch hier in Hellabrunn Harlekinkröten in der Schau, die kann man im Orang-Utan-Haus anschauen. Und diese kleinen Kröten, da gibt es über 100 Arten davon, das ist die am meisten gefährdete Wirbeltiergattung überhaupt. Also das sind 100 Arten und von diesen 100 Arten sind 60 Arten stark vom Aussterben bedroht und 20 schon ausgestorben. Und in Ecuador hat ein Forschungsteam von einem mir bekannten Forscher vor ein paar Jahren eine dieser ausgestorben geglaubten Arten wiederentdeckt in einem ganz, ganz winzig kleinen Gebiet. Und da waren wir jetzt vor kurzem, um mit den Besitzern dieser Flächen, wo die Harlekinkröten vorkommen. Das sind super freundliche Bauern, die ihre kleinen Finkas da an den Berghängen haben, wo es kleine Bäche gibt, wo die noch überleben können. Und da haben wir in so kurzer Zeit so tolle Erfolge erzielt, weil die Menschen, die dort wohnen, natürlich auch ihre Natur schützen wollen, aber einem wirtschaftlichen Druck unterliegen, dass sie ihre Natur zerstören müssen, um überleben zu können. Und hier konnten wir einfach durch eine Partnerschaft und durch ein bisschen Hilfe auch wirtschaftlicherseits super viel erreichen.
Also es ist für mich immer wieder Wahnsinn, was sozusagen Tierparks und Zoos heute machen. Das ist sozusagen zu deinem Arbeitsalltag gehört. Du fliegst nicht jede Woche nach Ecuador, aber dass genau so was passiert, dass man vor Ort ist und dass man mit Menschen vor Ort spricht und sich sozusagen ganz praktisch überlegt, wie kann diese Tierart hier wieder überleben, oder?
Ja, als Zoo ist man so ein bisschen der Matchmaker in der Artenschutzwelt. Es gibt ja schon viele sehr engagierte Artenschutzorganisationen, die irgendwo im Feld arbeiten, aber vielleicht nicht die internationale Verbindung haben zu den Experten, die es vielleicht bräuchte, die spezielles Wissen mit einbringen können. Zum anderen natürlich, wenn es darum geht, dass wir Tiere aktiv managen müssen, also fangen, vermehren, wieder auswildern. Da sind halt wir Zoos einfach mit unserem Wissen und unserer Erfahrung gefragt. Und wir versuchen einfach diese ganzen Artenschutzorganisationen, die es gibt, die Zoos, die es gibt, die Unis, die an sowas forschen, aber auch die Menschen vor Ort, die zusammenzubringen und zu vernetzen.
Ich glaube, das nehme ich mit für viele weitere Podcast-Folgen, den Begriff der Zoo als Matchmaker im Artenschutzbereich. Jetzt kommen wir vielleicht zum Schluss noch einmal zu unseren Feuchtgebieten zurück. Du hast am Anfang gesagt, es ist ja eigentlich ein relativ kleiner Teil der Welt, der also mit Süßwasser bedeckt ist, aber man findet dort viele, viele, viele Tiere.
Ja, also die durch Süßwasser geprägten Feuchtgebiete, die sind vielleicht 1% der Erdoberfläche, je nachdem, wie man es definiert. Aber ungefähr 40% aller Tier- und Pflanzenarten kommen in diesen Süßwasserfeuchtgebieten vor. Und wenn man sich einfach mal diese Relation anschaut, dann merkt man auch, wie viele Tierarten wir dann leider auch ausrotten, wenn wir einen kleinen Teil dieser Feuchtgebiete schon zerstören. Und gleichzeitig sind in diesen Feuchtgebieten natürlich die Süßwasservorräte, die wir Menschen zum Überleben brauchen. Das heißt, wir sollten eigentlich mit diesen Feuchtgebieten viel, viel vorsichtiger umgehen, weil da liegt unser Süßwasser, das wir zum Trinken brauchen, das wir für unsere Felder brauchen. Und gleichzeitig liegt da aber auch ein Schatz an Biodiversität.
Also ein großer Schatz für eigentlich alle Lebewesen, diese Feuchtgebiete. Wetlands for Life heißt deshalb ja auch die Kampagne. Ist jetzt 2026 und 2027 bei euch im Tierpark ein Fokus. Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und alles Gute auch gerade mit dem Projekt Wetlands for Life.
Vielen Dank.
Ich lege euch noch, wie immer, eine weitere Folge Mir ist ein Tier ans Ohr sozusagen. Wir haben uns mit den Mangroven, die ja auch zu den Feuchtgebieten gehören, auch schon mal intensiv beschäftigt. Auch mit dem Mangrovenbecken in Hellabrunn, das ist unsere Folge 53. Lebensraum zwischen Wasser und Land haben wir die genannt. Und die findet ihr natürlich auf hellabrunn.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's, viel Spaß beim Entdecken wünsche ich euch. Ich bin die Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.